SWR 2 Forum.
Heute zum Thema der Fairness-Philosoph John Rawls und die Suche nach Gerechtigkeit. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Ist es okay, wenn ein einzelner Mensch 185 Milliarden Dollar besitzt wie Amazon-Gründer Jeff Bezos? Wie viele Flüchtlinge muss ein Staat wie Deutschland aufnehmen? Und wer soll in der Corona-Pandemie zuerst geimpft werden? Die Frage nach dem, was gerecht ist, ist oft schwer zu beantworten. Vor allem in einer Zeit, in der sich scheinbar alle irgendwie immer ungerecht behandelt fühlen. Einer, der sich sein Leben lang mit der Idee der Gerechtigkeit beschäftigt hat, ja sogar die Utopie einer vollkommen gerechten Gesellschaft entworfen hat, war der Amerikaner John Rawls. Er gilt gemeinhin als der wichtigste politische Philosoph des 20. Jahrhunderts, steht in einer Reihe mit Platon, Kant und Marx. Rawls ist vor 100 Jahren geboren, sein bahnbrechendes Hauptwerk, die Theorie der Gerechtigkeit, vor 50 Jahren erschienen. Ein doppeltes Jubiläum, das Anlass ist, dass wir in diesem SWR2-Forum fragen, was hat Rawls uns heute noch zu sagen? Und die Antwort darauf wird uns eine Philosophenrunde geben. Bei uns ist die Direktorin des Einstein-Forums in Berlin, Professor Dr. Susan Neiman, Professor Dr. Stefan Gosepart von der Freien Universität Berlin und Professor Dr. Otfried Höffe von der Universität Tübingen. Herr Höffe, vielleicht habe ich das gerade ein bisschen leichtfertig dahingesagt, als ich meinte, Rawls stehe in einer Reihe mit Platon, Kant, Marx, also mit den ganz großen Denkern. Stimmt das denn? Spielt Rawls als Philosoph in dieser Liga?
Also ich würde sagen, wenn wir mal beim Bild der Liga bleibt, er spielt in der Champions League, der abendländischen Philosophiegeschichte. Und man könnte die Geschichte der politischen Ethik und politischen Philosophie durchaus unter den Titel stellen, von Platon und Aristoteles bis zu John Rawls.
Sie selbst haben gerade im Karl-Albert-Verlag ein neues Buch veröffentlicht, sein Untertitel John Rawls, epochales Werk der politischen Philosophie. Epochal, das heißt ja immer, dass damit auch etwas Neues beginnt. Worin liegt denn die Sprengkraft dieses Werks?
Also ich würde mal 4, 5 Gesichtspunkte nennen. Ein erster: damals herrschte in der englischsprachigen Ethik die Metaethik vor. Rawls befasst sich mit der normativen Ethik. Sofern man normative Ethik betrieb, herrschte der Utilitarismus vor, das Prinzip des größten Glücks der größten Zahl. Rawls widerspricht dem fundamental und vertritt die Gedanken, dass jede einzelne Person eine Unverletzlichkeit an Freiheit besitzt, das auch durch das überragende Wohl der Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Dann gelingt es ihm, dass er eine Vertragstheorie erneuert, die wir von Thomas Hobbes, Kant, Rousseau und so weiter kennen, mit den Mitteln der Entscheidungs- und Spieltheorie. Und die Entscheidungs- und Spieltheorie ist gewissermaßen die Sprache der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Auf diese Weise wird er anschlussfähig für diesen großen Bereich von Recht, Sozialwissenschaften, Sozialpsychologie, Ökonomie. Und dann kommt er mit dem Gedanken noch der gesellschaftlichen Grundgüter, dass er auch für die Psychologie anschlussfähig ist. Den Menschen kommt es darauf an, Rechte und Freiheiten zu haben, dann Chancen und Macht und an dritter Stelle Einkommen und Wohlstand. Also diese 4, 5 Gesichtspunkte, und dann darf man vielleicht für die USA dazu sagen, es war ein Land, in dem noch sehr viel stärker ein orthodoxer Liberalismus vorherrschte, dass ein kräftiger Schuss Sozialstaatlichkeit reinkommt. Wenn man an die damaligen Debatten denkt zwischen Sozialismus und Liberalismus, gelingt ihm so etwas wie ein sozialistischer Liberalismus oder liberaler Sozialismus. Und das ist vor allem für die USA, aber auch für die gesamte Weltdebatte ganz herausragend.
Herr Gosepart, was bei Rawls dennoch auffällt, Platon hat in seinen Dialogen über Gott und die Welt nachgedacht, Kant die Grundfragen gestellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Bei Rawls geht es immer um Gerechtigkeit. Ist er so etwas wie eine philosophische Inselbegabung?
Na, ihm selber war das manchmal, glaube ich, etwas peinlich, dass er nur um ein Thema gekreist ist. Aber das Thema ist eben zentral für unsere Gesellschaften. Und das war auch selber wiederum etwas, was ihn angetrieben hat, dass die moderne Gesellschaft auseinanderzudriften droht, dass es nicht viel gibt, was sie zusammenhält. Und er sah gerade irgendwie in einer bestimmten Form von Gerechtigkeitstheorie das Band, was uns dennoch zusammenhalten kann, obwohl wir unterschiedliche Auffassungen des Guten, also des guten Lebens haben.
Frau Neiman, Sie haben in Harvard studiert, waren dort Assistentin von Rawls. Ich würde jetzt mal küchenpsychologisch spekulieren, wenn sich jemand einem Thema so sehr verschreibt wie Rawls, der Frage nach der Gerechtigkeit, dann treibt ihn tief im Innern etwas an. Was war das bei Rawls?
Ja, da muss ich ein bisschen nachholen. Ich glaube nicht, dass es ihm peinlich war, dass er sich nur mit der Gerechtigkeit beschäftigt hat. Der hat eine starke Angst, vor der Metaphysik. Insofern, dass er sehr durch Wittgenstein beeinflusst wurde. Und er wollte eine Gerechtigkeitstheorie aufbauen, die gegen die Einwände, die Wittgenstein und Wittgensteinianer gegen die Metaphysik erhoben haben. Ich hatte das Glück, John Rawls erst mit 19 kennenzulernen. Das war damals in einem Tutorial, als ich Undergraduate wurde und dann, also bis über meine Dissertation heraus und als seine Assistenten. Ich soll betonen, er sprach nie über sein persönliches Leben. Das wollte er gar nicht erwähnt haben. Was man aber weiß, ist, dass er sehr geprägt wurde durch mehrere Fälle von Ungerechtigkeit, und zwar kann man sagen kosmische Ungerechtigkeit. Beide seiner Brüder sind gestorben an eine Kinderkrankheit, die er überlebt hatte. Das war ihm offensichtlich ganz wichtig. Da hat er angefangen zu stottern. Als er in der Pazifik im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, ist sein bester Freund, sein Kamerade, auf eine Mission gegangen, wo er hätte genauso gut gehen können, und er ist gestorben. Also diese Bewusstsein der Kontingenz, die durch unsere Leben fließt, war ihm auch sehr persönlich, aber das war auch ein Teil seiner Theorie. Wir wissen, Sie haben es ja am Anfang erwähnt, ob gerecht oder nicht, gibt es ganz große Einkommensunterschiede auf der Welt. Aber für Rawls ging es einen Schritt weiter. Auch der Intelligenz hat er als Kontingent gesehen. Das heißt, man kann nicht sagen, man hat irgendeine Position erreicht, weil man besonders klug war oder selbst weil man besonders fleißig war. Das war für ihn alle sozusagen Eigenschaften, die genauso kontingent sind als die Tatsache, ob dein Vater ein Vermögen hatte oder nicht. Und er hat Gerechtigkeit gesehen als die Aufgabe, eine Gesellschaft gegen die Kontingenz, wenn nicht zu kämpfen, jedenfalls die Folge davon weniger zu machen.
Und Frau Neiman, ich möchte noch mal kurz bei der Person John Rawls bleiben. Sie haben die existenziellen Erfahrungen beschrieben, die Rawls durchlitten hatte. Aber dennoch war er ja niemand, der sich in politische Kämpfe eingemischt hat. Kein Public Intellectual, der sich heute etwa in der Corona-Krise zu Wort gemeldet hätte. Sie haben das, Frau Neiman, einmal praxisfern genannt. Ist das als Vorwurf gemeint?
Das ist als Vorwurf gemeint. Ich meine, dazu muss man sagen, Amerikaner und Engländer sind es nicht gewöhnt, wie Französer oder Deutscher, dass Philosophen Public Intellectuals werden. Also das war zum Teil kulturell bedingt, dass er sich nicht zu öffentlichen Politik geäußert hat. Das war aber auch ein Fall von seiner persönlichen Bescheidenheit. Aber es stimmt schon, ich habe ihn kritisiert, also leicht und leise, in den 90er Jahren. Dann hat er eben seine Schlaganfälle und da blieb ihm nicht mehr Zeit oder Fähigkeit, sich öffentlich zu äußern. Aber ich halte es für schade. Also die USA hätte die Intervention dieser großartigen Denker gut gebrauchen können.
Herr Gosepart, von Max Scheler stammt der Satz, der Wegweiser geht auch nicht den Weg, den er weist. Diesen politischen Aktivismus, das öffentliche Eintreten für das eigene Denken, muss man das von einem Philosophen verlangen, noch dazu, wenn er sich mit einem gesellschaftlich so relevanten Thema wie Gerechtigkeit beschäftigt?
Man hätte es vielleicht gern, aber jetzt würde ich Susan etwas widersprechen. Ich meine, du hast das ja auch schon dargestellt, Susan. Die Persönlichkeit hat das nicht hergegeben. Das war eine so bescheidene Person, so zurückhaltend. Er hat doch auch in Seminaren, das wirst du ja viel besser bestätigen können, aber mir ist das ja auch einmal so gegangen, wenn man ihm eine Frage gestellt hat oder ich musste mal ein Referat halten, und dann hat er darauf praktisch nicht geantwortet und ist stumm aus dem Saal gegangen und ich war fertig mit den Nerven. Und zwei Tage später hat er mich dann an Emerson Hall reingerufen in sein Office und mir einen mehrseitigen Brief gegeben, in dem die Antwort detailliert aufgeschrieben war. So ja. hat er reagiert. Und das geht natürlich jetzt nicht in so einer Radiosendung wie heute der hiesigen. Das würde er dann nicht machen können. Also man muss dann ja auch mit seiner Persönlichkeit und seinem Temperament leben. Ich würde noch in einer anderen Hinsicht widersprechen. Ich glaube, sein Werk ist politisch wahnsinnig einflussreich geworden und seine Schülerinnen und Schüler auch. Auch wenn es natürlich einen kulturellen Unterschied gibt, das stimmt. Also wir sind natürlich jetzt nicht wie in Paris sozusagen. In Amerika ist das dieses nicht das intellektuelle Klima. Aber es gibt natürlich schon auch Schülerinnen und Schüler, du ja zum Beispiel auch, Susan, die dann doch irgendwie öffentlich gewirkt haben. Also insofern hat er doch Einfluss auf die öffentliche Debatte genommen und natürlich durch das Werk selber auch. Also insofern würde ich ihn dafür davon exkulpieren.
Darf man das vielleicht nicht auch positiv sehen, dass er seinem Amt, ein akademischer Philosoph zu sein, treu geblieben ist und als akademischer Philosoph dann doch in gewisser Weise zu einem politischen Intellektuellen wurden? Zum einen würde ich in den USA dann auch an Ronald Dworkin erinnern, der ja dort ein politischer Intellektueller in einem fast deutschen oder französischen Sinne geworden ist. Und zum anderen hat er doch mindestens an zwei Stellen, einmal in Bezug auf den Vietnamkrieg und andererseits in Bezug auf den Krieg der Alliierten, sehr dezidiert Stellung genommen, aber wieder auf akademische Weise. Er hat von dem American Association of Political Philosophy oder Political Theory einen Vortrag gehalten, in dem er bewusst den Vietnamkrieg im Hintergrund hatte, aber ihn dann auf eine Ebene gehoben hat, indem man ganz allgemein über Fragen eines Civil Disobedience, eines staatsbürgerlichen Ungehorsams reden kann und hat die entsprechenden Kriterien aufgestellt. Und das finde ich eigentlich ganz wunderbar, dass er das gemacht hat. Und das geht ja auch in sein großes Werk dann, die Theory of Justice, die Theorie der Gerechtigkeit, ein. Und was Ähnliches, ja, zum 50-jährigen, ja, wie soll man sagen, Gedenken an die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki im Dissent, also immerhin doch einem öffentlichen Forum der Vereinigten Staaten, seine Kritik an dem damaligen Bombenabwurf geäußert. Ja. Er sagte, es geht nicht an, dass man gegen Zivilisten vorgeht, vor allem in einer Situation, in der, bezogen auf Dresden, die deutsche und bezogen auf Japan, die japanische Militärmacht doch längst gebrochen war.
Herr Hoffe, darf ich also nicht widersprechen, aber leicht ergänzen. Ja, natürlich hat er Stellung gegen den Vietnamkrieg genommen und auch gegen rassistische Ungerechtigkeit, die erst in den 60er Jahren weitgehend diskutiert wurde. Ganz klar. Die Hiroshima-Geschichte ist ein bisschen interessanter und da geht es um amerikanische Kultur und nicht um seine eigene Bescheidenheit. Ja, er hat für Dissent geschrieben, da muss man sagen, Dissent hat eine ganz kleine Leserschaft. Das reicht ein kleiner Gruppe von Linksintellektuellen. Interessant dabei ist übrigens die Tatsache, dass er Michael Walzer verboten hat, zu erwähnen, dass er selber Soldat war in der Pazifikkrieg und deshalb einer der Soldaten gewesen wäre, der den Bombe angeblich gerettet hat. Wir wissen inzwischen, dass es überhaupt nicht stimmt. Aber gut, das wollte er nicht erwähnt haben.
Das weiß man doch, dass er im Pazifik gekämpft hat, dass er sich selber freiwillig gemeldet hat. Und insofern finde ich das Argument ja noch so stärker. Jemand, der selber sich zum Kriegseinsatz meldet und trotzdem sagt, eine bestimmte Art von Krieg, nämlich gegen Zivilisten vorgehen, die Menschenrechte von Soldaten zu verletzen, das geht nicht an, das ist illegitim. Das hat mich einfach beeindruckt. Und mich beeindruckt das, auch, dass man einfach das Modell mal hat, dass ein akademischer Philosoph, um es etwas salopp zu sagen, bei seinen Leisten bleibt. Und er bleibt immer akademischer Philosoph. Und tritt trotzdem als politischer Intellektueller heraus.
Werden Sie mir die Geschichte zu Ende erzählen?
Ja, bitte, natürlich.
Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass es umso beeindruckender war, dass er als Soldat dennoch abgelehnt hätte, die Bombe zu werfen. Das fand Michael Walzer auch. Und er wollte es deshalb erwähnen, neben diesem Aufsatz zu Hiroshima-Gedenktag. Rawls hat das verboten. Also es ist einfach eine interessante Geschichte. Was aber noch wichtiger ist, ist, dass er um die gleiche Zeit einen Leserbrief an die New York Times geschrieben hat bezüglich Hiroshima. und es würde nicht gedruckt. Wenn Sie sich mal vorstellen, Habermas würde einen Leserbrief an die FAZ schreiben und es nicht gedruckt wäre.
Das wäre in Deutschland auf jeden Fall, das wäre in Deutschland auf jeden Fall ein kleiner Skandal, Herr Gosepart. Ich erinnere mich, als ich als ich studiert habe, so um die Jahrtausendwende, da galt Rawls bei vielen Studenten als langweilig. Da war Foucault der Renner, natürlich Marx, weil mit denen ließ sich die Überwachungsgesellschaft kritisieren, der Kapitalismus. Rawls dagegen, der galt als Verfechter der liberalen Marktgesellschaft, als angepasst, als Teil des Mainstreams. Ist das so? Ist Rawls ein Denker des Status quo?
Nein, das ist er nicht, aber er gilt häufig so. Und das ist jetzt immer noch so. Ich meine, einen bewundernswerten Erfolg von Rawls ist natürlich auch, dass er gerade den latenten Marxismus, den es in Europa gegeben hat, das ist ja eine andere intellektuelle Lage gewesen als in den USA, dass er den auch zurückgedrängt hat. Und eigentlich in gewisser Weise, insofern würde ich sagen, er hat mit Hegel seine Zeit in Gedanken gefasst. Also durch das Verheiraten, wie Herr Höffe auch schon gesagt hat, von Sozialismus und Liberalismus, die seine Zeit in Gedanken erfasst hat und dadurch dann auch so wirkmächtig wurde. Gleichzeitig ist aber diese Zeit, die goldene Ära der 70er, 80er Jahre, wo es wirtschaftlich überall im Westen aufwärts ging, wo man eine zunehmende Liberalisierung wahrnahm, wo der Vietnamkrieg dann irgendwann überwunden war und man Hoffnung hatte, dass es besser wurde und dann nochmal 89 mit dem Fall der Mauer, wo man dachte, so jetzt hat der Liberalismus endgültig gewonnen, dieses berühmte, wenn auch total falsche, die falsche Aussage von Fukuyama. Und das waren dann sozusagen die Zeiten, wo Rawls eigentlich so als der Leitphilosoph gelten konnte. Und gleichzeitig sehen wir aber natürlich, dass diese Ära zu Ende gegangen ist. Und insofern ist es jetzt, glaube ich, nicht nur eine Langeweile, die Studenten empfinden, weil der Text manchmal auch etwas dröge ist, sondern auch deshalb, weil man den Eindruck hat, heute in einer anderen Zeit muss man Rawls anders interpretieren und wieder aktueller machen, um ihn wieder sozusagen für als politischen Philosophen auch für unsere Zeit anzusehen. Und das, darüber gibt es, glaube ich, jetzt Reibereien. Ich finde gerade dadurch, dass der Liberalismus jetzt so bedroht ist und angefochten wird, kann man Rawls gerade wieder reinterpretieren als jemand, der ihn auf eine sinnvolle Weise verteidigt und gleichzeitig eben auch mit sozialen und sozialistischen Elementen auf eine Weise verteidigt, die nicht die neoliberale Wende verteidigt, die der Liberalismus dann in den 80er, 90er Jahren genommen hat. Insofern glaube ich, ist er schon der Philosoph, der das Beste aus diesen Ideen, für die wir ja doch, glaube ich, auch hier im Westen nach wie vor einstehen, artikulieren kann. Und als solchen muss man ihn immer wieder neu interpretieren und revitalisieren.
Ja, Frau Neimen, die drängende Frage ist ja im Moment nicht, wie verändern wir die Welt, sondern wie retten wir das, was wir haben? Also angesichts der Krise der liberalen Demokratie, die Herr Gosepart gerade beschrieben hat, ist Rawls so etwas wie der Denker der Stunde?
Ja, ich finde schon in vieler Hinsicht. Ich muss einen Punkt bei Stefan ein bisschen widersprechen. Der wollte nicht den Marxismus drängen, überhaupt nicht. Der hat immer wieder Marx gelesen und gelehrt und Marxisten gelesen und gelehrt.
Ja. Und er schon, hat aber er, ich meine, die dominante.
Ja, mir hat er gesagt, in den 80er Jahren, sein nächstes Projekt wäre, die marxistische Kritiken von Theorie der Gerechtigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das hatte er vor. Kam natürlich 89, schien nicht mehr relevant. Dennoch, ich sehe seine Arbeit als einen Versuch, die zwei großen Werte, die wir aus der französische Revolution eigentlich haben noch, Gleichheit und Freiheit, auf irgendeine Weise zu versöhnen. Und wir sehen in die Kämpfe der 20. Jahrhundert einerseits der Liberalismus, der die Freiheit betönte und die Gleichheit, wie wir jetzt sehen, völlig außer Acht ließ, und der Sozialismus, also der real existierende Sozialismus, der leider die Freiheit zu wenig betont hat. Und seine Hoffnung war, die beiden zu versöhnen. Noch ein Punkt, was ich sehr, sehr wichtig finde, wo ich gern Rawls wieder verteidigen würde. Der war Universalist. Und der Universalismus ist heute extrem verpönt. Also gerade durch solche Denker, die bei Foucault anfangen. Und wir sind in einer neuen Welle von Stammesdenken. Ob es von Foucault oder von Carl Schmitt kommt oder von der postkoloniale Theorie. Und gerade dieser Universalismus von Rawls finde ich ungeheuer wichtig heute.
Wir haben über die gesellschaftlichen Grundgüter am Anfang gesprochen. Und etwas im Gegenzug zur heutigen vielleicht vorherrschenden Meinung, sagte Rawls, die Rechte und Freiheiten sind unendlich wichtiger und dann weithin abgeschlagen kommt erst der Wohlstand. In vielen Entwicklungen geht es uns eigentlich nur noch um den materiellen Wohlstand. Rawls sagt, der ist wichtig, wir brauchen das für das Existenzminimum, Differenzprinzip ist alles bekannt, aber verglichen mit den Rechten und Freiheiten ist das doch sekundär. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir doch auch neben dem, was Frau Neumann gesagt hat, dem Stammesdenken eben auch ein sehr starkes materielles Denken haben, in dem der Wohlstand immer wichtiger wird.
Der Fairness-Philosoph John Rawls und die Suche nach Gerechtigkeit, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Großepaar, das Nachdenken über Gerechtigkeit, das hat philosophisch eine lange Tradition. Vielleicht klären wir, bevor wir in Rawls Denken tiefer einsteigen, erstmal diesen Begriff. Es gibt die Vorstellung von der göttlichen Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit als Tugend, dass ich mich anderen gegenüber gerecht verhalte. Wo steht da Rawls?
Na, ich glaube schon, dass er sich, obwohl er die Definitionsfrage gleich von vornherein etwas in den Hintergrund gestellt hat, sozusagen der alten Deutung sum cuique jedem das Seine anschließt, aber dann sofort eine Prozeduralisierung dieser der Auffassung von Gerechtigkeit gibt. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Susan hat schon mit Recht gesagt, es geht um Freiheit und Gleichheit, aber es geht in gewisser Weise mit Gerechtigkeit als erster Tugend sozialer Institutionen bei Rawls ganz stark darum, dass man mit dem Begriff der Gerechtigkeit und einer Gerechtigkeitstheorie eben das soziale Gemeinwesen auf eine Art und Weise so ordnet, dass diese Ideale von Freiheit und Gleichheit eben in das richtige Verhältnis kommen. Und darüber haben wir uns ja gerade unterhalten. Also insofern ist Gerechtigkeit für ihn der zentrale Begriff, mit dem man irgendwie die politische Philosophie des Gemeinwesens steuern soll. Und dann buchstabiert er aus, was Gerechtigkeit heißt. Und das ist dann Gerechtigkeit als Fairness. Und als Fairness heißt einfach, es gibt ein faires Verfahren, der berühmte der Urzustand, in den wir uns gedanklich begeben sollen und der hinter einem Schleier des Nichtwissens stattfindet, in dem wir eben nicht wissen, welche Position wir in der Gesellschaft einnehmen, welches Geschlecht wir haben, welche Talente wir haben und damit sozusagen keinen Gesellschaftszustand wählen können, der uns dann später zugutekommen würde. Wir sind also im wahrsten Sinne des Wortes unparteilich, weil wir alles, was parteilich sein könnte, nicht wissen können. Und das ist jetzt die Prozeduralisierung, die Rawls unter anderem so berühmt gemacht hat, mit der er dann vorschlägt, wie man dann Gerechtigkeitsprinzipien für eine Gesellschaft entwickeln kann.
Dieses Gedankenexperiment, der berühmte Schleier des Nichtwissens, weil ich im Urzustand nicht weiß, wer ich im echten Leben bin, welchen Beruf ich habe, welches Geschlecht, ob ich gesund bin oder krank, tue ich so, als sei ich zum Beispiel ein Flüchtling aus Syrien oder ein Obdachloser, Herr Höffe. Und dann?
Darf ich
ja,
noch
und dann
mal,
entscheide ich mich, und das ist das Rawlsche Prinzip. Ja, bitte, Frau Neumann.
Nein, ich wollte schon reagieren auf etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Rawls war kein Materialist, das ist absolut wichtig. Aber dieses Differenzprinzip ist enorm wichtig und es steht nur an zweiter Stelle. Ich sag's mal so, es ist fast so wichtig wie der Prinzip der Freiheit. Und es geht nicht um ein Existenzminimum, die wir ja hier in Deutschland mit Hartz IV haben. Ich würde das gut finden, wenn die USA wenigstens Hartz IV hätte, sondern es geht darum, dass bestimmte materielle Güte der Basis für Würde und Selbstrespekt sind. Und das hat er immer wieder betont. Es geht nicht nur um Anhaufen von Konsumgüter, sondern darum, dass er erkannt hatte, dass wenn große Ungleichheit in einer Gesellschaft herrscht, man die Würde verliert, der Basis für Selbstrespekt.
Herr Gosebart, eine Sache, mit der Rawls viele Linke auch vor den Kopf stößt, ist die Annahme, Gerechtigkeit ist nicht identisch mit vollkommener Gleichheit. Das ist nicht das Ziel. Ungleichheit kann gerecht sein. Wie begründet er das?
Naja, also es kommt drauf an, also wenn wir jetzt bei dem Differenzprinzip bleiben, über das jetzt schon die Diskussion begonnen hat.
Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz das Differenzprinzip. Ganz kurz nochmal.
Also das heißt, also Deutsch, das Unterschiedsprinzip, und das ist eben das Prinzip, dass Freiheiten gleich verteilt werden sollen, Chancen sollen gleich verteilt werden, und jetzt kommt als drittes Prinzip materielle Güter, Einkommen und Wohlstand, und jetzt könnte man doch denken, jetzt wird auch gesagt, soll auch gleich verteilt werden. Und jetzt kommt in gewisser Weise zunächst mal intellektuell überraschend, nein, die dürfen ungleich verteilt werden, deshalb Unterschiedsprinzip. Aber da gibt es jetzt eine ganz, ganz wichtige Begründung dafür und auch damit eine Einschränkung. Sie dürfen nur deshalb ungleich verteilt werden, weil diejenigen, die in der Position der am schlechtesten gestellt sind, dadurch mehr bekommen. Die Grundidee ist, wenn gleich verteilt werden würde, dann wäre ein bestimmter Level erreicht und wahrscheinlich würde der nicht erhöht, weil es keine Anreizstruktur im Wirtschaftssystem gibt, mehr zu verdienen, weil man ja dann auch, also mehr zu tun, weil man auch nicht mehr verdienen würde. Und dann ist die Idee, dass es eine gewisse Anreizstruktur geben darf, die zu Ungleichheiten führen wird, aber gleichzeitig sollen die so sein, dass sie die am schlechtesten Gestellten in der Gesellschaft mit nach oben nehmen, also denen auch mehr Güter, mehr Wohlstand, Einkommen zugutekommen lassen.
So eine Art Fahrstuhleffekt für alle.
Nein, kein Trickle-Down-Economics. Das ist jetzt wichtig.
Punkt, wenn ich vergessen, für Rawls ist Neid nicht vernünftig. Also wenn es reiche Leute gibt, sollte uns das nicht stören, sofern wir in einer Gesellschaft, die Reiche erlaubt, uns selber besser stellen können. Das ist sein Hauptgedanke.
Frau Neimann, nochmal das Beispiel vom Anfang. Jeff Bezos, der hat ein Vermögen von mehr als 185 Milliarden Dollar. So viel Geld, so ein unvorstellbarer Reichtum in der Hand eines Menschen. Ist das für Rawls gerecht?
Absolut nicht. Vor allem, wenn man sieht, wie Jeff Bezos seine Arbeiter bezahlt und behandelt. Ich möchte das einfach betonen, wie wichtig und wie radikal das ist. Es geht wirklich nicht darum, ob arme Leute stigmatisiert werden oder nicht. Diese Differenzprinzip war so formuliert, um die Verteidiger der Kapitalismus zu beantworten, die behaupten, aber wenn alle gleiche Einkommen haben, dann gibt kein Anreiz für Arbeit, dann wird keine Güte produziert. Und Rawls wollte, das ist übrigens, es ist unklar, ob das empirisch belegt wird. Rawls wollte sagen, wenn das der Fall ist, dann will er nicht auf strikte Gleichheit bestehen. Aber da muss man wirklich schauen, dass es nicht diese empirisch vollkommen widerlegte Trickle-Down-Economics wird, sondern dass jede Ungleichheit wirklich zu den, um Ihrem Beispiel zu benutzen, zu den Arbeiter bei Amazon, die uns alle einigermaßen am Leben erhalten während der Pandemie, während ihr Chef irgendwo auf seiner Yacht sitzt.
Ja, zum einen müssen die Arbeiter von Amazon entsprechend bezahlt werden. Und wenn der Mann so reich ist, muss er eben besser bezahlt werden als vielleicht bei armen Firmen. Und zum anderen, darauf legt Rawls Wert, kommt es darauf an, kann er mit diesem Geld politische Macht ausüben? Und da kritisiert er zum Beispiel die amerikanische Wahlkampffinanzierung. Dann ist das auf jeden Fall falsch. Wenn es aber keine politische Macht ist, sondern primär sie als Mäzene auftreten, dann sollte man sich überlegen, ob das stört. Dann wäre eben das Prinzip kein Neid. Wenn der Reiche sollte uns nicht stören, wenn er seine Arbeiter gut bezahlt und den Reichtum nicht in politische Macht umsetzt, die ihm als nicht gewählten, demokratisch nicht gewählten Mensch nicht zusteht.
Herr Gosebart.
Ja, also wenn man sich nochmal den Urzustand und die Wahl eines Gesellschafts- und Wirtschaftssystems im Urzustand, wenn ich nicht weiß, welche Partei ich bin, überlegt, dann haben in gewisser Weise die am schlechtesten Gestellten, denn darauf soll ich nach Rawls gucken, ich könnte ja der am schlechtesten Gestellte sein, die haben ein Vetorecht, denn ich würde die Position, in der die am schlechtesten Gestellten zu schlecht gestellt sind, weil andere zu gut gestellt sind, die würde ich im Urzustand nicht wählen. Und wenn man den Gedanken, dass die am schlechtesten Gestellten ein Vetorecht haben, in gewisser Weise, dann kommt diese Gesellschaftsformation nicht zustande, wenn die nicht im Urzustand gewählt wird. Wenn man das ausbuchstabiert, dann ist das ein ziemlich radikales Prinzip, was eben doch die Ungleichheit sehr stark einschränkt.
Frau Neimann, jetzt ist bereits
die Frage, ob die Ungleichheit eingeschränkt wird oder ob die Ungleichheit erlaubt wird, sofern die Schlechtestgestellten sehr gut gestellt werden. Man sieht ja zwei Gesichtspunkte. Man stellt sich vor, etwas vereinfachter, eine sozialistische Gesellschaft, in dem die Reichsten nicht viel reicher sind als die Ärmsten. Und Rawls würde sagen, das ist nicht entscheidend. Wir stellen uns eine andere Gesellschaft vor, in der Reichen reicher als in einem realen Sozialismus sind, aber die Armen besser dastehen als im Sozialismus. Dann ist es doch klüger, wir wählen die Gesellschaft mit etwas größeren Ungleichheiten, aber mit einem weit höheren Besserstellung der Armen.
Ja, aber Herr Höffert, der Punkt, um den wir uns jetzt streiten, und ich bin da, glaube ich, auf Susans Seite, ist, ja, Ungleichheit ist nach Rawls erlaubt, aber wie viel Ungleichheit ist erlaubt im Wirtschaftssystem? Und wenn man es eben nur so interpretiert, dass, ich mache es jetzt etwas polemisch zugespitzt, der am schlechtesten Gestellte kriegt 1 Cent und der andere kriegt 1 Million, und das wäre ja auch schon nach dieser Logik, weil es ihm besser geht, so, dass dieses Gesellschaftssystem einer der Gleichheit vorgezogen werden sollte, dann scheint es uns doch, und das ist doch der Jeff Bezos, Fall intuitiv ungerecht, weil die Unterschiede so groß sind. Und deshalb, glaube ich, muss man auch im Sinne von Rawls das so verstehen, würde jemand im Urzustand dieses System, 1 Cent für den Ärmsten und 1 Million für den Reichsten, wählen. Und die Annahme, die ich für plausibel finde, ist, nein, das würden wir nicht.
Ich glaube, das ist die Rawlsche Frage. Die Rawlsche Frage, es ist ja die Zeit noch der 60er und 70er Jahre, sozusagen des Systemvergleichs, ist es besser, im realen Sozialismus zu leben, in den Differenz zwischen den Reichen und den Armen geringer ist? Oder ist es besser, in einem jetzt sozialstaatlich stark unterfütterten Liberalismus zu leben, in denen die Schlechtestgestellten sehr viel besser dastehen? Und dann nach dem Prinzip kein Neid, sollte es uns nicht stören, wenn der Amazon-Chef mehr verdient. Es sei denn, er bezahlt seine Arbeiter schlecht und er nutzt sein Bessergestelltsein aus, um politische Macht auszuüben. Ich glaube, ist die Frage jetzt, was wir selber politisch wollen oder was der Rawls von seinem Prinzip her sagen würde.
Ich glaube, man muss Rawls' Theorie wirklich doch von diesem Urzustand beurteilen. Und darauf muss man achten, auf eine seiner brillantesten Punkte, die ich erst viel später verstanden habe, nämlich in dem Urzustand ist es nicht nur, dass wir nicht unser Geschlecht oder unsere Klasse oder Talente wissen. Wir kennen auch nicht unsere Risikobereitschaft. Das ist auch etwas. Ja, aber das ist sehr wichtig, weil Sie haben vorhin gesagt, es gibt natürlich Leute, die sagen würden, naja, ich bin ein Spieler. Ich wette darauf, dass ich Jeff Bezos werde, klar, anstatt einer seiner Mitarbeiter. Und da würde Rawls sagen, nein, das dürfen Sie nicht, weil Sie nicht wissen, wie viel Risiko Sie bereit sind, auf sich zu nehmen. Und nehmen wir das als...
Aber gut, das ist ja umstritten. Jetzt, wir gucken uns selber an. Wir folgen einmal der Maxi-Max-Regel. Das heißt, wir hoffen, wenn wir Lotto und Toto spielen, dass wir die Gewinner sind, obwohl die Chancen ja gering sind. Und zum anderen folgen wir der Maximin-Regel. Und das Differenzprinzip folgt der Maximin-Regel, dass nämlich die am schlechtesten Gestellten, das Minimum, möglichst gut darstellen, maximal. Ist also ein Prinzip der rationalen Entscheidungstheorie in dem Bereich, wo wir nicht ganz entschieden sein können. Da gibt es konkurrierende Prinzipien. Er hat sich für das Maximin-Prinzip entschieden. Ich halte das für disputabel, aber wenn man das macht und das Differenzprinzip geht nach der Maximin-Regel, dann kommt es auf die Schlechtestgestellten an und dann ist zunächst, was uns vielleicht ärgern mag, ausgeblendet, ob es den Reichen besser geht als in anderen Gesellschaften. Er sagt nur, ihr seid doch dumm, das ist doch das Prinzip kein Neid. Wenn ihr darauf schaut, wie reich der Amazon-Chef ist und nicht darauf schaut, euch geht es sehr viel besser als in Staaten, in denen es so Reiche nicht geben darf.
Herr Höffert, ich muss Sie entschieden widersprechen.
Es ist nur die Frage, ob das unsere politische Meinung ist oder ob das die Rawls-Interpretation ist.
Das ist die Rawls. Entschuldigung, ja,
das, ich glaube, es ist eher die politische
Schule
Meinung.
Seitdem ich 19 Jahre alt war, ja, also ich kannte ihn sehr gut. Und ihm wäre es also nicht zu denken, dass man mit einer Pauschalaussage, ja, es geht den Arbeiter besser im Kapitalismus als im Sozialismus, deshalb ist alles okay, sondern
ich
es ging
nicht von Kapitalismus
wirklich
gesprochen.
Okay,
von Sozialstaatlichkeit gesprochen.
Fein. Es ging ihm nie darum, dass man so ein Pauschalurteil machen könnte, sondern dass man wirklich bei jedem Unterschied gucken musste, kann man plausibel zeigen, dass diese Ungleichheit wirklich den schlechtesten gestellten Mitglied der Gesellschaft zugutekommt oder nicht. Also es ging wirklich nicht um pauschale Urteile.
Herr Gosebart, jetzt ist das ein theoretisch reizvolles Modell. Wir versetzen uns hypothetisch in einen Urzustand. Wir schlüpfen hinter den Schleier des Nichtwissens, schließen da einen Gesellschaftsvertrag, legen fest, was gerecht ist und gründen eine gerechte Gesellschaft. Ich weiß, das ist eine Frage, die lieben Philosophen, aber sie stellt sich doch, ist das eigentlich umsetzbar?
Ja, doch. Also man kann es auf zwei Weisen lesen. Man kann es als nachholende Rechtfertigung für einen liberalen Sozialstaat lesen. Und so ist er auch häufig dann in den 70er und 80er Jahren gelesen worden. Wobei jetzt eben doch nochmal wichtig ist, dass, also insofern hat er eine Anwendung, aber wichtig ist jetzt eben, dass Rawls sich selber gegen den Sozialstaat gewandt hat, in einer bestimmten Interpretation, vielleicht nicht in der, die wir hier in Westeuropa kennen. Aber die Kritik am Sozialstaat macht auch deutlich, dass er das zu wenig findet. Also gerade in seinen späteren Werken, also Justice as a Fairness, a Restatement, wird doch sehr deutlich, dass ihm wenigstens diese etwas einfache sozialstaatliche Variante, wir haben ein soziales Netz, das die am schlechtesten Gestellten schützt und alles darüber ist egal, dass ihm das nicht reicht, sondern dass er viel stärkere, wenn man so will, sozialistische, das ist eben das Verheiraten von Liberalismus und Sozialismus, sozialistische Elemente hat. Und ein ganz wichtiges ist eben zum Beispiel auch Property Owning Democracy, also die Idee, dass man da, wo eben Eigentum im Spiel ist, das auch selber demokratisch verwalten muss. Und das ist zum Beispiel ein viel stärker, auch da kommt der Demokratieideal nochmal viel stärker zum Ausdruck, das ist ein viel stärker alle mitnehmen in der Gesellschaft und bei der Art und Weise, wie die Gesellschaft dann auch im aktuellen Vollzug organisiert wird. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es jetzt kein abstraktes Spiel, sondern man kann mit dem doch recht gut und einfach zu verstehenden Gedanken sich sehr gut bestimmte Gesellschaftsformationen angucken und dann überlegen, würden wir diese Gesellschaftsformation wählen, wenn wir im Urzustand wären? Und bei sehr, sehr vielen, glaube ich, ist die intuitiv schnelle zu erreichende Antwort nein. Und insofern ist er natürlich auch noch extrem kritisch gegenüber sehr vielen bestehenden Gesellschaften und nicht einfach nur, wie das dann häufig, gerade wenn man ein Foucaultianer ist und so weiter, und immer denkt, die Machtperspektive wird vergessen. Er ist da sehr machtkritisch, weil die Macht, die politisch ausgeübt wird, muss sich eben von einer Gerechtigkeitstheorie her rechtfertigen können. Und die Kritik ist eben, dass das häufig nicht passieren kann.
Stichwort alle Menschen mitnehmen, Frau Neimen. Sie haben das am Anfang schon angesprochen. Wir leben in einer Zeit der Spaltung. Manche Beobachter sprechen sogar von einem Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft, religiöser Fundamentalismus, dazu identitätspolitische Grabenkämpfe, öffentliche Debatten werden beherrscht vom Ton maximaler Konfrontation. Das ist vielleicht eine unphilosophische Frage, aber braucht es für ein Gedankenspiel wie den Urzustand nicht zumindest einen Willen zur Verständigung, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen?
Das ist richtig. Und zu meinem Bedauern glaube ich nicht, dass Rawls je diese Frage beantwortet hatte. Ich meine, das hat er natürlich zugestimmt. Aber die Frage, wie bringt man Leute dazu, diese Perspektive der Urzustand aufzunehmen? Da hat er immer gesagt, ja, ich mache ideale Theorie. Auch wenn ihm natürlich die Politik sehr wichtig war. Sie haben schon recht, denn dass man eine gewisse Bereitschaft, die Perspektive der universellen Gerechtigkeit anzunehmen, dass das vorausgesetzt wird. Und dann kommt die Frage, wie wenden wir diese Theorie an? Ich glaube, sie ist anwendbar, aber das kann man nicht aus seinem Werk lesen.
Herr Höfe, interessant ist ja, dass Rawls das später in seinem Leben, diese Gefahr dann auch gesehen hat, dass unserer pluralen, multikulturellen, multiethnischen Gesellschaft so etwas wie eine gemeinsame Basis im Grunde fehlt.
Also er hat im politischen Liberalismus, also in seinem zweiten Hauptwerk, vom Faktum des Pluralismus vernünftiger, umfassender Lehren gesprochen. Das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Wir haben in unseren Bürgerschaften, Leute, die eine bestimmte Religion anhängen oder eine Weltanschauung oder eine bestimmte Philosophie haben. Und diese können eine gewisse Vernunft haben, aber sie widersprechen sich. Wie kann dann eine Demokratie überleben, wenn sie vom Widerspruch dieser umfassenden Lehren lebt? Und dann sagt er, da brauchen wir zwei neue Begriffe. Einmal den übergreifenden Konsens, den Overlapping Consensus, und zum anderen die öffentliche Vernunft, die Public Reason. Übergreifender Konsens bedeutet, wir müssen die partikularen Ansichten dieser umfassenden Lehren zurückstellen und nach allgemeineren Elementen suchen, gewissermaßen nach einer Schnittmenge. Und wir dürfen im öffentlichen Diskurs nur auf diese allgemeineren Elemente zurückgreifen, auf diese Schnittmenge. Das finde ich einerseits für die Stabilität der Demokratie wohl ganz ein hervorragender Gedanke, und hier zeigt sich auch seine Bescheidenheit nicht nur als Persönlichkeit, sondern auch als Philosoph. Wir als Philosophen wollen vielleicht immer etwas mehr haben, sozusagen eine grundlegende Letztbegründung, aber er sagt, das mag es ja geben können, aber für die Demokratie ist das geradezu tödlich. Wir müssen uns auf diese argumentationstheorische Bescheidenheit konzentrieren und dann auf der Basis dieser Schnittmenge argumentieren. Mit einer Rückfrage, ja. Und ich einerseits finde ich das sehr gut, kommen wir damit weiter? Schauen wir bestimmte Themen, und ich finde, die Biomedizin ist ein gutes Beispiel. Die Diskussionen zum Lebensbeginn und zum Lebensende gehen meines Erachtens sehr viel tiefer als über diese Schnittmenge, sodass man in meiner Interpretation mal in der Vorläufigen sagen kann, die Demokratie braucht den Optimismus, dass wir mit der Schnittmenge zurande kommen, aber so ganz realistisch ist dieser Optimismus vielleicht doch nicht.
Darf ich noch dazu sagen, das ist natürlich klar, dass er von dem Pluralismus immer ausging. Sein Lieblingsbeispiel aus der Geschichte waren die Religionskriege des 17. Jahrhunderts, genau. Wo er interessanterweise doch vorausschauend war. Wir haben damals gedacht, das sei ein bisschen anachronistisch, aber wir haben gesehen, Anfang des 21. Jahrhunderts, es gibt immer noch Religionskriege, aber die sind härter. Und ich weiß nicht, inwieweit Sie beide die zweite amerikanische Impeachment gefolgt haben. Was da passiert, ja, aber wenn man, ich meine, ich habe auch nicht alles gesehen, das sind 32 Stunden oder so. Was man aber gesehen hat, war, dass Trumps Verteidiger wirklich einen Angriff auf die Vernunft gemacht haben. Ja, also die Demokraten haben ein glanzvoller, gründlich ausgearbeiteter Prozess vorgelegt, und da kam absolut keine Auseinandersetzung mit deren Argumente, mit deren Beweise. Es kam einfach nichts zurück. Und wo wir uns jetzt überlegen müssen, das ist keine Kritik an Rawls. Also ich weiß nicht, was er heute sagen würde. Wenn man nicht mal eine gemeinsame Vernunftbegriff hat, dann weiß ich nicht, wie wir diesen Pluralismus, wie wir damit leben. Also das finde ich unsere Aufgabe. Das ist wiederum keine Kritik an Rawls.
Ja, Herr Gosepart, Herr
Höfer. Ich würde vermuten, dass er sogar fast verzweifeln würde, um auf unseren Begriff zurückzukommen. Ihm geht es primär um die politische Gerechtigkeit. Und an dieser Stelle sehen wir, ein Mindestmaß an personaler Gerechtigkeit gehört dazu. Und wenn dieses Mindestmaß an personaler Gerechtigkeit, Frau Neyman hat das ja so schön an dem Impeachment-Prozess jetzt gezeigt, dass es dort fehlt, dann ist es ganz schwierig. Und da muss man sozusagen zum Prinzip Hoffnung übergehen, dass das nicht auf die Dauer so bleiben wird.
Und man braucht natürlich auch in gewisser Weise Gesellschaften, die funktionieren. Also wir merken natürlich, dass bei Failed States, bei auseinanderbrechenden Gesellschaften, dann auch in der Tat es mit auch selbst, wenn der Appell an individuelle Vernunft bei einigen fruchten mag, insgesamt nicht reicht. Und wir merken natürlich, mit welchem Glück wir es manchmal zu tun haben, auch gerade in Deutschland, dass wir dann doch, also ich wenigstens, wieder in einen funktionierenden Staat hineingeboren worden sind. Und dann gibt's, glaube ich, sich selbst verstärkende Mechanismen. Mechanismen, in denen dann eben tatsächlich Appelle an Vernunft und an Gerechtigkeitssinn funktionieren können. Wenn wir in einem Kriegszustand sind, dann ist eben der Schritt raus, aller Hops zu sagen, wir müssen jetzt eigentlich einen Friedensvertrag schließen, doch ein sehr großes Erfordernis, aber auch eine große Anforderung, der nicht alle folgen werden.
Eben die Angst, die wir als Europäer haben, wenn wir auf die USA geschaut haben, könnte es sein, dass der Widerstreit zwischen bestimmten Kreisen der Republikaner und Demokraten so tiefgehend erreicht, dass es nicht die Gefahr des Failed States hervorruft, ganzwegs. Ja. Aber der Sturm aufs Kapitol hat ja gezeigt, so ganz ungefährlich ist diese Spalt dieser Gesellschaft nun auch wieder nicht.
Die Frage beschäftigt derzeit jeden denkenden Amerikaner, Herr Hoffer.
Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Der Fairness-Philosoph John Rawls und die Suche nach Gerechtigkeit, das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, den Philosophen Susan Neiman, Ottfried Höffe und Stefan Gosepart. Mein Name ist Michael Riese. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.